Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. Zuallererst möchte ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Ich hoffe, du hattest ganz tolle Weihnachtsfeiertage und ich möchte dir heute ein Geschenk machen und ja, die Folge mit Verena, die ich aufgenommen habe, ein wenig vorziehen, sodass wir also heute eine Zwischenfolge haben, wo es darum geht, was Verena während oder beziehungsweise nach ihrer Brustkrebsdiagnose erlebt hat. Hallo und herzlich willkommen, liebe Verena.
Schönen guten Tag, Franziska.
Verena, ich glaube, bei dir ist das schon ein bisschen her, deine Diagnose, ne? Mhm. Woran hast du denn erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, dass es Zeit ist, den Arzt aufzusuchen? Wie war das damals?
Also bei mir war das so, dass ich krank war. Ich hatte eine Bronchitis und lag im Bett und habe dann so ein bisschen im Bett so an mir so rumgetatscht und hatte dann plötzlich so, als ich meine Brust berührte, hatte ich so das Gefühl, was ist das? Und es war irgendwie so ein kleiner Knoten, der irgendwie, also es war dieser Moment, was ist das? Es war so ein helles, also ich habe auch vorher meine Brüste so abgetastet, immer wieder mal so als Prävention. Und da fand ich das immer so schwierig, weil es fühlt sich alles so knubbelig an und es war eigentlich immer unbefriedigend, so dieser Vorgang. Und das war so eindrücklich, dass ich eben ganz absichtslos so an mir herumgefasst habe und dann plötzlich dieses, was ist das? So im Kopf hatte. Naja, und dann ging es sehr schnell, dann bin ich zur Frauenärztin, die hat mich total beruhigt. Nee, das sei so gut verschiebbar und das sei sicher nichts, aber wir wollen es uns mal näher anschauen. Und dann hat sie mich weiter überwiesen zur Radiologie und dann wurde eine Mammographie gemacht und dann hieß es völlig unauffällig, also man sieht also gar nichts, alles perfekt. Jetzt machen wir noch eine Sonographie. Und dann machte der alte Arzt eine Sonographie und sagte, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das nicht Krebs ist. Und dann, Okay. Ja, und dann ging es zum Glück auch sehr schnell weiter. Also irgendwie einen Tag später oder ein paar Tage später gleich eine Stanzbiopsie und dann halt warten aufs Ergebnis. Und dann war klar, dass es tatsächlich Krebs ist.
Hast du denn diesen Knoten, von dem du eben erzählt hast, den hattest du vorher noch nicht irgendwie ertastet, ne?
Nee. Also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich so, ich glaube, ich war gar nicht regelmäßig mit selbst abtasten. Man sagt ja immer, zum bestimmten selben Tag des Zyklus soll man das machen und so. Und ich glaube, ich war da gar nicht so konzentriert dabei. Und also das ist mir vorher nicht aufgefallen, dieser Tastbefund. Das war neu. Und interessant war eben, dass es gar kein Tasten war. Ne? Das fand ich besonders interessant, dass ich nicht bewusst irgendwas gesucht habe, ne? Sondern dass es ein unbewusstes, einfach so an mir herumstreichen, mich so ein bisschen berühren und dann, was ist das? Also praktisch der Körper spürte, das ist anders, obwohl er gar nicht direkt auf der Suche nach irgendwas war.
Ja. Hat das wehgetan, die Stelle?
Nee. Aber was ich tatsächlich auch vorher hatte, weil ich habe mir überlegt, gab es irgendwelche Frühanzeichen? Und tatsächlich hatte ich in der Zeit davor ganz wiederholt Augenentzündungen. Ich hatte so Lidrandentzündungen. Und da hatte ein Arzt mal gesagt, als ich da zum wiederholten Mal dort war wegen dieser Lidrandentzündung, ja, sowas wie, da könnte auch irgendwie was Schlimmeres dahinter stecken oder irgendwie, da könnte auch eine ernsthaftere Erkrankung oder so. Also das war irgendwie so im Raum, dass das irgendwie komisch ist. Aber es wurde nicht weiter untersucht. Also wir sind eben nicht weiter nachgegangen. Es war nur schon so ein blödes, ja, das ist irgendwie doof. Und tatsächlich hatte ich das seitdem nicht wieder. Also diese entzündlichen Augen, das, ja. Ich weiß nicht, ob es direkt im Zusammenhang steht, aber ich erinnere mich an diese Situation, dass er das gesagt hat.
Naja, ist ja vielleicht auch irgendwie schon so ein erstes Anzeichen deines Körpers gewesen, dass was nicht stimmt, ne?
Ja, I don't know, ich weiß es nicht.
Wie ging das dann weiter?
Aber ich fühlte mich damals gut, ne?
Das sagen viele, dass, mit denen ich so spreche, dass die sich gar nicht irgendwie krank gefühlt haben. Ne? Viele hatten vorher irgendwie eine stressige Zeit und so. Aber es ist gar nicht so, dass man so ein Krankgefühl hat, sondern eher ist es oft so, dass man diesen Knoten ertastet und vielleicht schon spürt, oh je, das ist was Ernstes, aber sich dabei nicht so krank fühlt, wie man es gewöhnt ist, wenn man, was weiß ich, vielleicht mit einer Erkältung im Bett liegt, ne?
Genauso ist es. Ich hatte ja davor diese Bronchitis, ne? Und die hat mich richtig mitgenommen. Die war richtig schmerzhaft, ne? Und während der Bronchitis-Erkrankung habe ich das ertastet. Und ja, so übel wie während der Bronchitis habe ich mich eigentlich während der ganzen Behandlungszeit nicht gefühlt, weil ich das riesige Glück hatte, dass ich keine Chemotherapie machen musste. Ich hatte nur Operation und Bestrahlung.
Genau, erzähl mal, wie es weiterging. Du warst beim Arzt und wurdest untersucht. Das, wo wir stehen geblieben sind, ist, wo der ältere Arzt zu dir gesagt hat,
Genau, der hat gesagt, ich kann nicht. Und das fand ich eben so eindrücklich, dass die Mammographie nichts ergeben hat, weil die sieht ja diese Vorstufe von Krebs, ne, diesen Kalk, diesen Mikrokalk und so. Also die Mammographie hat diesen Befund, also diese Krebserkrankung nicht sehen können, sondern es war die Sonographie, die das sehen konnte. Da konnte er sehen, und das war ein alter, erfahrener Arzt, der eben gesagt hat, er sieht, dass das irgendwie die Drüse durchdringt oder irgendwie sowas, durch die Drüse. Also irgendwie, er konnte irgendwas ganz Diffiziles sehen und hat gesagt, da kann er mir nicht versprechen, dass das nicht Krebs ist. Naja, und dann wurde eine Stanzbiopsie gemacht, kurz danach zum Glück. Und da kam dann danach das Ergebnis, ich glaube auch nicht allzu lange, vielleicht eine Woche, zwei Wochen später. Und das war dann halt eine Bestätigung, dass es Krebs ist. Und ja, und dann habe ich mir zwei Krankenhäuser angeschaut. In dem einen fand ich den Arzt massiv unsympathisch. Dann habe ich mir noch ein anderes gesucht. Und dann bin ich bei denen geblieben. Da war dann auch eine Frau. Das hat mir irgendwie so vom Ganzen, war die Oberärztin, Chefärztin, das hat mir besser gefallen. Und dort wurde ich operiert und die hat es auch sehr schön operiert. Also es konnte brusterhaltend operiert werden. Und die hat es sehr schön gemacht, weil sie den Schnitt, wie sagt man, also bei der Brustwarze, die hatte so einen äußeren Kreis, so einen großen, so einen Hof. Ne? Und sie hat den Schnitt genau in diese Linie reingelegt, sodass das praktisch nicht sichtbar war, dieser Schnitt. Das war wirklich total schön gemacht. Ja, und dann im Zuge dessen, weil meine Mutter auch Brustkrebs hatte und meine Oma auch Brustkrebs hatte, aber damals haben beide noch gelebt und meine Oma ist dann zwar vor einigen Jahren verstorben, aber nicht an Brustkrebs, also mit Mitte 80. Also beide haben das überlebt, aber beide hatten das. Und ich war ja 36. Meine Mutter war 45, meine Großmutter war 65. Und weil es diese Häufung in der Familie gab, wurde dann erst nachgeschaut, ob das vielleicht genetisch bedingt sein könnte. Und dann kam raus, ja, es ist eine BRCA2-Mutation. Und dann hatte ich eben dieses ganze Thema zu der aktuellen Krebserkrankung und zu der Behandlung, die zum Glück eben wirklich so soft wie nur denkbar möglich ist, eben nur Operation und Bestrahlung. Dazu kam eben diese Problematik, ja, Sie haben hier mir wurde errechnet ein 95-prozentiges Risiko in der anderen Brust im Laufe Ihres Lebens auch Krebs zu entwickeln. Und was machen Sie jetzt? Und ich habe tatsächlich damals, ich bin dann auf Anschlussheilbehandlung gefahren nach der Operation, was mir auch unglaublich gut getan hat. Also ich war gleich nach der OP auf Anschlussheilbehandlung und dann ein Jahr später noch auf einer Reha. Und ich hatte das Gefühl, und zwar ich war zweimal vier Wochen an der See und ich hatte danach das Gefühl, also nach diesem Jahr, nach den zwei Kuren, zwar den ausgiebigen vierwöchigen Kuren, obwohl ich keine Chemotherapie hatte, hatte ich dann das Gefühl, so, jetzt bin ich wieder in meiner Kraft. Jetzt bin ich wieder da irgendwie. Also, und vor allem halt psychisch. Jetzt bin ich irgendwie wieder stabilisiert. Also ich hatte dazwischen weitergearbeitet und war dann nicht lang raus, aber alles reduziert. Und dann nach diesem Jahr hatte ich das Gefühl, so, jetzt kann ich wieder auf einem vergleichbaren alten Level weitermachen und meine großen Dinge wieder weiter angehen. Also diese Kur hat mir wahnsinnig gut getan. Und bei der ersten gab es eine ältere Kurärztin, die zu mir gesagt hat, ach, wissen Sie, die Brust ist ja außerhalb des Körpers und die lässt sich ja sehr gut, beobachten. Und es gibt sehr gute Vorsorgemaßnahmen und halbjährlich wird er jetzt geguckt. Aber die Eierstöcke, also bei BRCA1 und 2 sind ja die Eierstöcke auch so gefährdet. Und diese Krebsform ist ja sehr, sehr gefährlich. Wenn sie auftaucht, ist sie sehr schlecht behandelbar. Und deshalb hat sie zu mir gesagt, ja, also die Eierstöcke würde sie entfernen lassen nach abgeschlossener Kinderplanung und die, also so um die 40 rum, und die Brüste würde sie denken, die kann man doch so gut beobachten und das müsse doch jetzt irgendwie nicht sein. Und so. Und das habe ich mir sehr zu eigen gemacht. Das habe ich mir, diese Einschätzung, die von vielen und gerade jetzt von den Kompetenzzentren und den Brustzentren und so überhaupt nicht geteilt wird, ne? Die habe ich mir sehr zu eigen gemacht und mit der habe ich erstmal gelebt und habe dann das mit den Eierstöcken tatsächlich immer von Jahr zu Jahr verschoben, ne? Also ich war ja 36 und dachte, ja, okay, mit 40 entferne ich mir die Eierstöcke. Tatsächlich habe ich sie mir dann mit 45 entfernt. Ich habe sie mit 45 entfernt und habe davor aber schon Tamoxifen nehmen müssen. 10 Jahre lang sollte ich das nehmen und habe deshalb auch schon so leichte, also so, die sind ja Hormonen, also ich glaube, die wirken nicht richtig wie eine Wechseljahre, die Tamoxifen ist nicht richtig wie Wechseljahresbeschwerden, aber es verändert auch schon sowas hormonell. Aber genau, mit 45, ich habe es also so lange rausgeschoben, bis 45, und dann habe ich meine Eierstöcke entfernen lassen und das war schon relativ krass, weil dann halt eben diese, ja, dann kommt halt der Wechsel auf den Schlag.
Ja.
Und da war ich schon ganz schön erstaunt, was das so seelisch machen kann. Hat sich dann aber zum Glück auch wieder gut entwickelt. Und dann war die Situation die, dass ich im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, habe ich einen Freund, der auch 36 Jahre alt war, begleitet, der an Krebs gestorben ist. Und das war so hart. Und er wollte so überhaupt gar nicht sterben. Und danach, oder auch, ja, ich glaube danach, vielleicht auch schon währenddessen, da habe ich mir gedacht, ey Verena, was machst du? Was machst du? Du bist jetzt, ich war damals, ja, jetzt bin ich 46, war ich 45. Du hast ein extrem hohes Risiko, an Krebs zu erkranken. Und du lebst mit diesem Risiko. Ja, du minimierst es nicht, du setzt einfach drauf, dass das irgendwie, dass du ja halbjährlich in Behandlung bist und wenn es dann entdeckt wird, dann kann man es ja gut behandeln. Aber es ist ja klar, selbst wenn ich beim ersten Mal dieses Riesenglück hatte, dass ich einen hormonsensiblen Tumor hatte, den man eben mit Hormontherapie behandeln kann, dass er noch klein war, dass es früh entdeckt wurde, dieses Riesenglück, ja, das ist Zufall. Das ist nicht gesagt, dass wenn es wieder auftaucht, natürlich, wenn ein Rezidiv käme, wäre es derselbe Krebs. Aber wenn man die Gefahr mit sich rumträgt durch diese Genmutation, dass man an Krebs erkranken kann, dann kann auch ein triple-negativer Krebs der nächste sein, der sich bei dir meldet. Und dann kann es vielleicht auch total egal sein, wie früh man ihn findet, weil er einfach super aggressiv ist und weil er nicht behandelbar ist. Ne? Krebs ist ja nicht gleich Krebs. Und ja, und nach dem Tod dieses Freundes habe ich dann AMSOB gesucht. Also habe ich dann irgendwie, na, ich weiß nicht genau, wie das eigentlich, nee, ich glaube, es war, ja genau, es war noch davor, so einige Jahre, genau, es gibt noch einen Zwischenschritt. Einige Jahre davor, ich schätze mal so vor 3 Jahren ungefähr, hat meine Onkologin, bei der ich immer war, obwohl das eigentlich ein bisschen hochgestapelt ist, wenn man ja keine akute Krebserkrankung hat, aber ich hatte sie mir damals am Anfang gesucht und bei ihr geblieben, weil sie für mich eine wichtige Begleitperson war. Und die hat mir ungefähr vor 3 Jahren, hat die mir eben nochmal intensiv ins Gewissen geredet und gesagt, was machen Sie? Was machen Sie? Was machen Sie mit Ihren Brüsten? Was ist Ihr Plan? Ich hatte es eben mit diesem Text von der alten Kurärztin so gut für mich weggeschoben. Sie sagt, was machen Sie? Naja, und das war für mich eigentlich, und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, das war für mich ein ganz schwerer Moment. Also ich weiß, dass ich an dem Tag, als sie mich das gefragt hat, was machen Sie? Sie müssen sich das Brustdrüsengewebe entfernen lassen. Sie sind hochgefährdet. Das hat sie zu mir gesagt. Wann tun Sie das endlich? Und am selben Abend hatte ich ein Treffen mit 2 lieben Freundinnen und ich erinnere mich, dass ich da total zusammengebrochen bin. Also das war so der schlimmste Moment, in dieser Entscheidung, das Brustdrüsengewebe entfernen zu lassen. Also diese Entscheidung, die Brüste abzugeben, sich von ihnen zu trennen, das war in diesem Moment, wo die Ärztin es sagte und ich abends mit meinen Freundinnen zusammen war, da war der Schmerz am allergrößten. Und da bin ich ja zusammengebrochen mit ihnen gemeinsam und sie haben mich gehalten und unterstützt. Das war richtig toll. Und dann ging es wieder in den Hintergrund und dann kam eben das letzte Jahr mit der Sterbebegleitung meines Freundes. Und dann, nachdem er gestorben war und ich das irgendwie halbwegs verkraftet habe, und ich glaube, da genau, es fehlt noch ein kleines Puzzleteil. Das war nämlich, dass ich, glaube ich, bei derselben Ärztin, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, bei meiner Onkologin habe ich diesen Flyer von einer Selbsthilfegruppe, eben von AMSOB, von dieser Selbsthilfegruppe, gesehen. Und da war eine Frau auf dem Kopf, im Kopfstand. Frau im Kopfstand. Und darunter stand brustlos, aber nicht kopflos. Oder irgendwie sowas. Mhm. Und die war eben auf dem Kopf und hatte einen nackten Oberkörper und hatte keine Brüste. Und das war, ich finde, das ist ein großartiges Foto. Das hat so eine Kraft und irgendwie so eine, ja, und der Körper sieht auch so schön aus. Und durch diese umgedrehte Perspektive ist es auch nicht so der Fokus auf der Brust, sondern es war so der Fokus auf dieser, ja, auf diese Körperbeherrschung und dieser Energie, die von diesem, also so dieses Originelle, also das hat mich total angesprochen, dieses Motiv. Ich hatte das eben schon vor einer längeren Zeit mal gesehen, aber ich hatte es schon im Kopf sozusagen. Und dann nach der Sterbebegleitung kam mir dieses Bild und diese Frage, alles setzte sich praktisch so zusammen und ich hatte die klare Entscheidung im Kopf, ich will mein mich gefährdendes Brustdrüsengewebe loswerden. Ich will es loswerden. Ich will die Gefahr an Krebs zur Erkrankung minimieren, so gut es irgendwie geht. Ich will leben und es ist mir wichtiger zu leben, als einen Busen zu haben. So. Und dann war für mich sofort eigentlich auch klar, es ist für mich unvorstellbar, mir Plastik in den Körper reinbauen zu lassen. Ich wusste natürlich auch schon von den Kuren. Ich hatte da auch schon so einen Silikonbusen mal anfassen dürfen und ich wusste da einiges dazu, ne? Zum Beispiel, dass es direkt unter der Haut liegt, ne? Also anders als bei diesen kosmetischen, wenn da kosmetisch in das eigene Brust, in die eigene Brust noch Plastik mit reingebaut wird, dann ist ja oben drüber zumindest noch die eigene Brust. Und dann ist das wirklich, du tastest auf warme Haut und du tastest auch nicht direkt ein Plastikkissen. Und es ist ja, eine Brust ist ja ist ja die erogene Zone. Na? Und zwar dieses Gewebe, dieses Brustdrüsengewebe ist ja so erogen. Und das Plastik ist natürlich null erogen. Das heißt, wenn dann drauf rumgeknetet wird, dann spürst du ja nichts. Und außerdem, es kann platzen. Es muss immer wieder erneuert werden. Es kann sich einkapseln. Und, also es, und einfach die Vorstellung, in den Körper rein Plastik, nein, auf keinen Fall. Und die zweite Option ist ja der Aufbau mit Eigengewebe. Und da sind halt meine Argumente oder Gedanken waren halt die, eben, es ist dann kein erogener Ort mehr, weil das Fett, das dann reingebaut wird, der Muskel oder was auch immer da reingebaut wird, das Muskelgewebe, Fettgewebe, das hat ja nicht die Rezeptoren. Ne? Das heißt, es ist wirklich, es wird einfach ein Fettsack hingebastelt, der irgendwo anders, wo er natürlich im Körper liegt, entfernt werden muss. Also die Vorstellung, dass ich irgendwo meinen Körper zerschneide, wo es nicht absolut notwendig ist und nicht dem Leben dient, sondern einer Optik, ja, die einem gängigen Bild, wie eine Frau, wie ein Frauenkörper auszusehen hat, ja, möglichst entsprechen soll, dafür, um eine künstliche Fassade aufzubauen, die so aussieht wie ein Frauenkörper, dafür dem Körper weitere Schnitte zuzumuten, ihn zu verändern, irgendwie was. Also das war für mich auch undenkbar. Also ich habe auch eine liebe Freundin auf einer Kur kennengelernt, die hatte nur eine Brust verloren, also hatte eine Brust verloren und hat dann einen Aufbau mit Eigengewebe gemacht und die liebte ihren neuen Busen und die fand ihn schön und war zufrieden damit, hatte auch einen recht großen Busen und fand es deshalb toll, dass eben sie nicht nur eine große Brust hat, sondern zwei. Mhm. Und ich konnte das bei ihr total nachvollziehen. Und es ist wunderschön, dass sie damit glücklich ist. Und das ist sicher eine total gute Option für Menschen, die das so wünschen. Mir war klar, das will ich auf keinen Fall. Ich will das auf keinen Fall. Und dann kam eben AMSOB ins Spiel. Und AMSOB ist diese Selbsthilfegruppe. Deutschlandweit gibt es sie und eben auch zum Glück eine Regionalgruppe in meiner Stadt. Die heißt eben Ablatio Mamme, also Entfernung der Brüste, Ablatio Mamme, selbstbewusst ohne Brust. So. Und da habe ich dann geschrieben, eine Mail geschrieben, wurde eingeladen zu einem Treffen, das zum Glück gleich bald mal stattgefunden hat. Und da saß ich da und mir gegenüber saßen so schöne Frauen, ne? Also ich fand die so schön und so stark und so beeindruckend und halt alle mit flachem Busen. Ne? Tatsächlich habe ich gemerkt, dass deren Bezeichnung, sie nennen sich ja brustlos. Ne? Das heißt ja, dieser Slogan ist zum Beispiel brustlos, aber nicht kopflos, brustlos, aber nicht lustlos oder irgendwie sowas. Brustlos, aber nicht hoffnungslos. Aber ich habe gemerkt, für mich sehen sie nicht aus wie brustlos oder ich fühle mich jetzt auch selber nicht wie brustlos. Ich merke, ich spreche über mich jetzt als nicht eine Frau, die brustlos ist, sondern ich habe halt jetzt eine ganz, ganz, ganz flache Brust sozusagen. Ne?
Ja, ja.
Und diese Frauen kamen mir eben auch nicht wie amputierte Frauen vor, bei denen irgendwas fehlt, sondern halt wie Frauen mit sehr flacher Brust. Also die hatten dann so Pullis, manche hatten auch was ganz Enges an, andere eher so einen weiten Pulli. Und es war einfach für mich so, dass ich sah schöne, starke, selbstbewusste Frauen. Und ich dachte, yes, da bin ich richtig, ich fühle mich gut mit diesen Frauen. Sie haben mich super wunderbar aufgenommen, beraten und haben mir vor allem zugeredet, weil ich so einen Plan hatte, ja, ich muss erst das machen und beruflich muss ich erst das machen und dann mache ich dann irgendwann das und das. Und sie haben gesagt, worauf wartest du? Warum wartest du? Ja, und dann habe ich es auch schnell gemacht und habe mich dann davon verabschiedet, von dieser Idee, dass ich das erst im Jahr 2025 mache und habe es jetzt eben Ende August 2024, ist dann alles noch mit einigen Hin und Hers und Frage der Bezahlung und hin und her war noch kompliziert, aber das ist jetzt alles über die Bühne gegangen und ich bin sehr glücklich und zufrieden mit der Entscheidung und habe das Gefühl, mir ist ganz viel Kraft wieder zugeflossen, die mir durch die durch dieses Halten dieser Gefahr, ne? Also man hält ja irgendwie so diese, man hat den Bewusstsein, ich gehe dieses Risiko ein, ich gehe beständig ein Risiko ein. Und jetzt habe ich den Eindruck, natürlich, es bleibt immer ein Risiko. Und wenn man eine BRCA 1 oder 2 Mutation hat, dann bleibt auch immer ein Restrisiko für andere Krebserkrankungen, dass die vielleicht leicht erhöht sind oder erhöht sind, aber nicht halt in diesen krassen Dimensionen, ne? Also 95-prozentiges Erkrankungsrisiko, 75-prozentiges war es jetzt als letztes, was mir jetzt errechnet wurde. Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, diese gehaltene Energie ist jetzt wieder frei und ich habe mehr Kraft und Gestaltungswille wieder so ganz frei zur Verfügung, der vorher irgendwie so ein bisschen gehalten war.
Das ist total schön, dass du das so erzählst. Das klingt ja sehr mutmachend, ne? Ich habe ein paar Fragen dazu. Du hast dich ja dann dazu entschieden, die Brüste abnehmen zu lassen. Bist du dann in das Krankenhaus deines Vertrauens gegangen und hast mit den Ärzten dort gesprochen und die haben gleich gesagt, okay, alles klar, machen wir, wenn das ihr Wunsch ist, kommen sie nächste Woche Dienstag? Oder war es eher so, dass du dich schon auch ein bisschen dafür rechtfertigen musstest? Also viele erzählen mir das, dass die Ärzte sagen, oh, sind sie wirklich sicher? Und dann nochmal nachhaken und nochmal fragen und nochmal fragen. Ja, dass man da schon sehr selbstsicher auftreten muss, dass man da direkt und sofort ernst genommen wird. Wie war das bei dir?
Also ich kenne es auch. Und als ich zum ersten Mal bei AMSOB, bei der Selbsthilfegruppe war, saß neben mir eine Frau, die genau solche üblen Horrorgeschichten erzählt hat, dass sie dann noch im letzten Moment dann noch sogar von der Krankenschwester zwischen Tür und Angel gefragt wurde, warum sie sich denn so entschieden hat. Tatsächlich habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich hatte eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass ich im Kompetenzzentrum im Universitätsklinikum war, ja, die sich also die stadtweit, also die Vorreiter in dieser, da gibt es eine Sprechstunde familiären Brust- und Eierstockkrebs. Und mit der habe ich das eben auseinandergesetzt und sie hat gesagt, ja, das verstehe ich alles und gut und gut. Und dann hat sie mir einen Schrieb über den Tisch gelegt und zum Abschluss gesagt, ja, und damit, das reichen Sie bei Ihrer Krankenkasse ein. Dann wird das genehmigt und dann werden wir die nicht erkrankte Brust abnehmen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil für mich war klar, ich will beide Brüste abnehmen lassen, weil, also ich habe ja eine Genmutation. Die Tatsache, dass ich Krebs hatte, heißt ja nicht, dass ich in dieser Brust kein Krebs mehr entwickeln kann. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, und ich war total fassungslos, ne? Weil durch die Mutation ist ja das Brustdrüsengewebe an sich gefährdet. Ne? Aber und dann hat sie mir das so erklärt, ja, der Stand der Forschung ist noch nicht so weit. Man weiß noch nicht, was ist bei BRCA1 oder 2 Mutationsträgerinnen mit der erkrankten Brust. Das weiß man noch nicht. Man hat da nur Studien, die sich beziehen auf normale, also unter Anführungszeichen normal, also halt Brusterkrankungen, Brustkrebserkrankungen, von denen man noch nicht genau weiß, wodurch sie hervorgerufen sind. Spontane Brustkrebserkrankungen. Ne? Und bei denen hat man Studien dazu, dass die Mastektomie, also die Entfernung des kompletten Brustdrüsengewebes, die Heilungs- und Überlebenschancen gegenüber einer brusterhaltenden OP nicht verlängert. Also mit anderen Worten, man weiß inzwischen, man hat Studien, die vielleicht, ich weiß nicht über wie viele Jahre, vielleicht über 10, 20, keine Ahnung, Jahre gehen, dass wenn man sauber brusterhaltend operiert, also wenn man das Tumorbett entfernt, den Tumor und das Tumorbett entfernt, den Rest der Brust, des Brustdrüsengewebes stehen lässt, wenn das gut gemacht ist, dann ist die Überlebenschance genauso groß, wie wenn man die ganze Brust entfernt. Mhm. Dazu gibt es Studien. Und danach der Rest gilt dann praktisch nach 5 Jahren als geheilt. Ne? Und aber für BRCA2 oder 1 Mutationsträgerinnen, die sind ja eine winzige und also eine kleine Untergruppe in der Gruppe der erkrankten Frauen, für die gibt es noch keine Studien, was mit deren Brust, die brusterhaltend operiert worden ist, jetzt ist. Sondern man sagt einfach, die ist geheilt. Ja. Ist also eine total absurde Idee. Du hast also eine Brust, bei der du das Risiko von, keine Ahnung, 95% oder 75%iger Erkrankung trägst. Und die andere Brust, die dieselbe Genmutation trägt, bist du geheilt. Ne? Ja. Also absurd, wo für mich klar war, das gibt mir nicht dieses gewünschte Gefühl von Sicherheit, das ich jetzt anstrebe, nachdem ich diesen Sterbeprozess mitbegleitet habe, der durch Krebs verursacht wurde.
Ja, ne? Absolut.
Ich will die höchstmögliche Sicherheit und dafür müssen beide Brüste weg. Und jetzt kommt die Lösung. Es war so, dieses Krankenhaus ist eben das High-End-Krankenhaus, weil die Forschung zu diesem Thema betreiben. Ne? Deshalb sind sie auf dem letzten Stand der Forschung und der ist leider so, dass man dazu noch nichts weiß. So, jetzt hatte ich mit meiner Onkologin gesprochen, die es genauso absurd fand wie ich und habe mich dann in ein anderes Krankenhaus verwiesen, die nicht High-End, sondern eben sehr gut und ganz viel, aber eben nicht das Forschungszentrum sind. Ne? Und diese Ärztin dort hat zu mir gesagt, ich reiche das einfach ein bei der Krankenkasse. Ja, da reden wir gar nicht drüber. Das beantragen wir nicht, sondern das verrechnen wir einfach. Und dann wurde ohne Probleme beide Brüste abgenommen.
Ach, krass. Ja, siehst du, wie wichtig das ist, an welche Ärzte man gerät, ja? Dass die das in dem einen Krankenhaus so machen und in dem anderen so. Das ist auch was ich schon wirklich öfter gehört habe. Also, und ich finde das eigentlich so fatal, weil wenn du jetzt plötzlich an Brustkrebs erkrankst, dann hast du dich ja vorher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, du weißt ja noch gar nicht, was ist jetzt der richtige Weg und wohin kann ich mich wenden und ja, wo bin ich vielleicht am besten aufgehoben? Also ist es ja eigentlich ganz wichtig, dass man, sobald man vielleicht die Diagnose erhält, doch schon mal schaut, wo gibt's Selbsthilfegruppen und ja, mit wem kann ich darüber sprechen?
Absolut. Weil ich glaube, es war in diesem Fall war es ja mein Glück, dass die Standards, die das Krankenhaus, dass die Forschung, die sich an der Forschung beteiligt, ne, dass diese Standards noch nicht überall übernommen wurden, sondern dass die anderen aus einem, ich würde sagen, gesunden Hausverstand heraus, die sagen, okay, wir haben noch keine Datenlage, Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass gefährdet eben gefährdet bedeutet und dass wir jetzt um der Sicherheit der Patientin so entscheiden. Mm, ja. Würden die sich alle, hätten die vorher angerufen beim Universitätsklinikum, hätten die gesagt, nein, es gibt dazu noch keine Studien. Mm, ja? Mm. Zum Glück haben die eigenständig gearbeitet. Ja. Also sich mit Selbsthilfegruppen, die eben solche Tricks und Kniffe oder einfach Erfahrungen haben, zu verbinden, ist sicher total wertvoll und hilfreich. Aber auch, ja, aber sonst auch einfach, ja, sowas wie eine Zweitmeinung, einfach nochmal in ein anderes Krankenhaus laufen und gucken, wie es dort ist.
Ja, ja, absolut. Du hast dich also operieren lassen und du hast dir die Brüste abnehmen lassen. Wie war das, als du dann ja nach der Operation erwacht bist? Warst du traurig?
Also ich hatte ja 1,5 Jahre vorher die Eierstöcke entfernen lassen. Mhm. Und als ich da aufgewacht bin, da hatte ich spontan so ein ganz tolles Gefühl von, oh, das war so richtig. Es fühlt sich so richtig an. Und bei der Brust-OP war es so, dass ich erstmal Probleme hatte damit, dass ich extrem eng geschnürt war. Mhm. Also es war so eng geschnürt, also mit so einem Druckverband, dass ich echt ja irgendwie Atemschwierigkeiten hatte. Und das heißt, ich war erstmal damit beschäftigt, dass ich echt schlecht atmen konnte. Und dann kam die Nachtschwester und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, wir öffnen ein bisschen den Druckverband. Dann hat sie den Druckverband geöffnet und drunter war die feste Schnürung, also von der OP-Wunde. Also das heißt, ich musste diese Nacht in diesem furchtbar engen Korsett. Das heißt, das war erstmal so die erste Erfahrung. Und dann war die zweite Erfahrung, dass auf der einen Seite zu viel Blut nachgeflossen ist. Ne? Und dann war die dritte Erfahrung, dass ich eine Freundin zu Besuch, also gebeten habe, eine Freundin zu kommen und sie gebeten habe, mir eine osteopathische Behandlung zu geben, also so im Rahmen dessen, was da irgendwie möglich ist im Krankenhaus. Und das hat mich total stabilisiert und krasserweise hat dann tatsächlich auch das Blut aufgehört zu fließen, weil es hieß, es müsste nochmal nachoperiert werden, wenn es jetzt weiter fließt. Und ich hatte sie nach der osteopathischen Behandlung gar nicht gefragt, weil ich gehofft habe, dass ich um diese OP rumkomme, um diese erneute, sondern weil ich Stabilisierung mir von ihr erhofft habe. Und die habe ich bekommen. Sie hat mich da angefasst. Es waren vielleicht nur 10 Minuten oder so, war ganz kurz. Es liefen auch Leute rein und raus. Aber trotzdem, sie hat diese wunderbaren Hände, sie hat mich angefasst, mich beruhigt. Und dann zeigte sich, dass ab dem Zeitpunkt nichts mehr in die Drainage nachgelaufen ist. Ne? War super, ich musste nicht operiert werden. Das heißt, ich war erstmal mit solchen Dingen beschäftigt. Ne? Ich war mit sowas beschäftigt und dann hatte ich so Horrorgeschichten gehört, dass dann so die ganze Entourage, der Arzt mit der ganzen Entourage kommt und alle, und dann wird das aufgeschnitten und alle glotzen drauf und reden drüber mit abwertenden Meinungen und so. Und für mich war also klar, ich werde auf keinen Fall erlauben, dass da irgendjemand drauf guckt in einer Form, die mir nicht passt. Und es kam aber auch so nicht. Ich hatte eine ganz feine Operateurin und die hat dann geguckt, glaube ich. Und ich habe tatsächlich selber auch noch nicht geguckt, aber ich glaube, ich mochte, ja, so war das. Ich glaube, ich mochte von Anfang an diese Silhouette. Ne? Also ich hatte dann so einen ganz festen Verband eben und bin dann in der zweiten Nacht damit auch so spazieren gegangen, bisschen durch die Gänge gewandert, als ich nicht schlafen konnte. Und dann kam die sehr nette Nachtschwester und hat mir so ein ganz schönes Kompliment gemacht, hat irgendwie so gesagt, oh, Sie sehen so edel aus oder irgendwie sowas. Ich hatte so ein Kimono an und also so ein, und ich war einfach dadurch, ja, das, es verändert sich einfach die Silhouette, ne? Man ist einfach sehr gerade irgendwie, ne? Sehr gerade, sehr aufrecht sah ich offenbar aus und sie hat gesagt, oh, das sieht so schön aus. Also sie war sehr lieb und hat was sehr Freundliches gesagt. Und ich bin in der Nacht raus auf so einen kleinen, es ist kein Innenhof, sondern es war so erhöht, es war ja im dritten Stockwerk, es war wie so eine Dachterrasse, sowas Ähnliches. Und bin dann so auf dieser Dachterrasse ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich den Mond gesehen, es war echt ein Geschenk. Ich habe den Mond gesehen und es war diese feinste, dünnste Sichel. Ne? Also es war nicht diese runde, sondern es war diese ganz feine, dünne Mondsichel, dieser Neumond, also so ganz winzig. Und das war eben für mich so dieses Bild, ja, jetzt ist es eben keine volle Brust mehr, kein Vollmond, ja, jetzt ist es dieser ganz feine, dünne Mond, aber es ist trotzdem mein Mond. Ne? Und so dieses Gefühl, also zum Beispiel, das hatte ich vorher auch schon bei den Eierstöcken, dass ich das Gefühl hatte, die sind weg und sie sind trotzdem da. Also ich hatte so irgendwie so ein Gefühl von, es gibt einen physischen Körper und es gibt aber auch irgendwas wie soll ich sagen, so einen geistigen Körper oder sowas. Ne? Also es gibt die Idee dessen, was, also der physische Körper, das ist die Eierstöcke, das ist die Fruchtbarkeit. Ne? Und dieses Prinzip der Fruchtbarkeit, des Schöpferischseins, des Dinge tun können, entwickeln können, Ideen haben und so, dieses Prinzip ist nicht weg. Und es ist auch immer noch innerlich bei mir an derselben Stelle des Körpers irgendwie so gedacht. Ne? Also ich habe gemerkt, weg, aber nicht weg. Ne? Also, und in Bezug auf die Brust habe ich das auch gedacht. Meine Brust ist weg, aber nicht weg. Und die Form, ja, die Form hat sich ganz verändert. Und so ähnlich wie beim Mond, ne? Der volle Mond und diese ganz feine Mondsichel. Also ich hatte von Anfang an einen positiven Bezug dazu. Und dieses Nachtmoment mit der Nachtschwester, mit der völlig übermüdeten, erschöpften ukrainischen Nachtschwester, die mir dieses schöne Kompliment gemacht hat und mit diesem Mondblick, hatte das von Anfang an gleich so eine gute Aufnahme, irgendwie so eine gute wertschätzende Aufnahme von meinem Umfeld und so von meiner Fantasie. Also genau, deshalb hatte ich hatte auch nicht dieses Moment von, ich habe Angst, das zum ersten Mal anzuschauen. Also gut, da hatte ich, glaube ich, schon großen Respekt, aber ich wollte jetzt nicht so, was jemand fotografiert ist und ich schaue es mir erst auf dem Foto an. Das hat mir nämlich auch eine Frau erzählt, sondern ich habe es mir dann zu Hause im Spiegel das erste Mal angeschaut.
Das klingt so schön, wie du das erzählst. So wie, die Erinnerung bleibt ja trotzdem, ne? Die Erinnerung, wie du vorher ausgesehen hast. Und jetzt ist es vielleicht, du bist ja niemand anders, sondern es hat sich einfach die Form ein wenig verändert.
Genau. Und das Krasse ist ja, Franziska, es fällt den Leuten überhaupt nicht auf.
Ja, ja.
Also ich hatte keinen kleinen Busen, ne? Also ich hatte jetzt auch keinen Riesenbusen, also jetzt keine D oder was es da noch weiter gibt. Aber ich hatte einen großen Busen und trotzdem fällt es niemandem auf. Ja? Und eine Person hat sogar einmal zu mir gesagt, ich hatte da echt ein T-Shirt an, ne? Also relativ gut sichtbar auch alles. Und dann hat die Person, und die hatte ich monatelang oder vielleicht jahrelang, 2, 3 Jahre lang nicht mehr gesehen, und sagte die Person zu mir, oh, du siehst viel jünger aus, ohne zu wissen, dass ich irgendwas verändert habe. Ne? Die wusste nichts von meiner OP. Ne? Oh, du siehst viel jünger aus. Und ich dachte, na ja, das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass, also die Brust ist einfach sehr, also die große Brust ist sehr fraulich und der sehr flache Oberkörper erinnert irgendwie so eher an so eine Jugendliche oder so.
Ja,
ne? Oder also wirkt halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sportlicher auch oder irgendwie jünger, keine Ahnung. Auf jeden Fall, A, habe ich den Eindruck, es fällt überhaupt nicht auf. Und B, habe ich den Eindruck, wenn es auffällt, dann wirkt es eher, also dann kriege ich positive Rückmeldungen. Das ist irgendwie, ja, also. Ja, und dann war auch noch schön, Franziska, im letzten Sommer war doch diese, nee, Moment, war es im Sommer? Ja, im letzten Sommer war doch diese Leichtathletik-Olympia, oder was war das? Olympia, glaube ich. Und da habe ich mir die Frauen, da wusste ich schon, ich will jetzt diese OP nach dem Sommer machen. Und ich habe mir diese Sportlerinnen angeguckt und die sind ja praktisch alle komplett flachbrüstig.
Ja.
Ne? Weil dieses extreme Sportmachen offenbar dazu führt, dass sich, keine Ahnung, da kein Fett ansammelt oder was auch immer. Ja. Also die sind praktisch flach. Ne? Und sind doch trotzdem lauter wunderschöne Frauen. Ne? Dann habe ich gedacht, also daran liegt es echt nicht. Und ich hatte auch noch eine Erinnerung an eine Schauspielerin. Ich hatte mal als junge Frau ein Theaterstück gesehen und da war eine junge Frau, eine Schauspielerin, und die hatte einen extrem flachen Busen. Die hatte praktisch gar keinen Busen und nur eine Brustwarze. Die war offenbar, also, und es war klar, das ist nicht operiert oder so, sondern die hat so eine sehr, sehr flache Brust. Und schon damals dachte ich, das sieht ja interessant aus. Also ich dachte jetzt nicht, oh, ist das toll, das will ich auch haben oder so. Aber ich dachte, es sieht schön und auch sehr erotisch und anziehend. Und also ich dachte einfach, also ich hatte praktisch positive Vorbilder auch. Ne? Diese Sportlerinnen fand ich toll. Gut, ich bin jetzt selber nicht sportlich. Ne? Und ich habe jetzt auch das Problem, dass alle Frauen haben, wenn sie sich, glaube ich, oder viele, wenn sie sich das Brustdrüsengewebe entfernen lassen. dass man dann den Bauch so deutlich sieht.
Ja. Ja, klar. Sonst, wenn du von oben so nach unten guckst, ne, dann hast du da normalerweise ja die Brust davor. Hm.
Genau. Normalerweise siehst du die Brüste und darunter so ein bisschen halt den Bauch und so, oh, das passt schon. Und plötzlich, bumm, freie Sicht auf den Bauch. Ja. Und dann so ein bisschen, oh Mann, das ist aber schon ziemlich groß. Also, weil eben nicht so wahnsinnig sportlich.
Ja.
Aber, es ist zum Glück war es mir ja geschenkt, dass ich da schon vorher auch positive Bilder im Kopf hatte. Ne? Also ich finde großbusige Frauen wunderschön. Ne? Aber ich habe eben auch schon gesehen, auch klein- und flachbrüstige Frauen sind sehr schön. Und für mich ist es jetzt halt so. Natürlich ist es jetzt eigentlich nicht so, aber für mich ist es trotzdem so, dass dieses ganz Flache für mich trotzdem meine Brust ist. Ich sage meine rechte Brust, meine linke Brust. Mhm. Die linke ist ein bisschen geschwollener als die rechte. So sage ich jetzt.
Ja. Also kann ich, so wie du es erzählst, kann ich das total nachvollziehen, weil das ist ja auch ja zum Thema Weiblichkeit, ne? Also Weiblichkeit ist halt einfach nicht durch die Größe der Brust definiert. Und das ist so schön, dass du das ja schon viel früher erkannt hast. Viele lernen das ja dann erst, wenn sie dann ja diesen Schritt gehen müssen, ne?
Und weißt du, ich hatte auch von Anfang an klar, dass die Idee, ich will auf keinen Fall jetzt Epithesen tragen, also so Plastikstücke in einem BH geschnallt, weil ich finde BH tragen unangenehm. Mhm. Und es war eines der Dinge, auf die ich mich gefreut habe. Ich gedacht habe, da muss ich keinen BH mehr tragen.
Ja.
Und dann ist dieser Bereich, weißt du, das ist ja der Herzbereich, ne? Der Brustbereich hier, das öffnet sich so nach oben. Und immer haben müssen Frauen, also eben, ich habe immer BH getragen, weil ich eben einen größeren Busen hatte. Und da habe ich immer BH getragen, das schnürt ihr doch oben ein und so und so. Und diese Freiheit, dass der Brustkorb einfach frei ist, das ist richtig toll. Also es war für mich klar, ich werde keine Epithesen tragen von Anfang an. Ich habe mir auch gar keine besorgt.
Oh, schön. Das hast du jetzt alles total schön beschrieben und das macht, das ist so hoffnungsvoll. Hast du denn nach der OP noch irgendwie Probleme mit deinen Narben gehabt oder ist das alles gut verheilt und du kannst jetzt sagen, dass es dir gut geht und du dieses Thema ja doch abgeschlossen hast?
Also bei mir ist es ein bisschen blöd gelaufen, weil das muss so ein Kommunikationsproblem gewesen sein. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich nach 10 Tagen wieder arbeitsfähig bin. Also das Krankenhaus schreibt ja immer nur für eine Woche krank und danach schreiben dann die niedergelassenen Ärztinnen oder Frauenärztinnen, was auch immer, krank. Und ich hatte mir das so gelegt, dass ich ungefähr nach 14 Tagen hätte ich einen wichtigen Termin gehabt, wo ich auch irgendwie, also wirklich mit voller Kraft wieder da sein musste. Und den habe ich angekündigt, dass ich dann wieder da bin. Und das hat mich schlimm, schlimm unter Druck gesetzt. Und meine Schwester, die Physiotherapeutin, ist meinte, also sie gibt mir 5 Wochen. Sie glaubt, ich brauche 5 Wochen zu Hause. Ne? Mhm. Und die Kollegin im Krankenhaus, die neben mir gelegen ist, die hatte einen Aufbau. Und da war auch von Anfang an klar, sie wird daher 5 oder 6 Wochen krankgeschrieben sein. Auf jeden Fall. Ne? Und ich habe halt gedacht, ich habe jetzt diese kleine OP, also viel kleiner halt als ein Aufbau. Ne? Also kleiner. Und okay, wenn die mich jetzt nur eine Woche krank schreiben, okay, also dann nach 14 Tagen werde ich wieder fit sein. Und es hat mich natürlich emotional total reingenudelt. Ja, ich war fertig mit allem. Neben allem anderen, weißt du, neben dem, dass ich dieses wunderschöne Nachtmoment hatte und neben dem, dass ich wusste, ich will es und ich bin damit einverstanden. Es hat mich seelisch auseinandergepflückt. Mhm. Ja, und es hat mich besonders auseinandergepflückt, dass ich dachte, ich muss jetzt sofort wieder fit sein. Ja? Und ich bin so ein übergewissenhafter Mensch und dachte immer, ich musste jetzt fit sein. Warum bin ich nicht fit? Die haben doch gesagt, es dauert nur so lang, bis ich dann endlich das erlösende Gespräch mit meiner Ärztin hatte, die meinte, also sie rechnet mit 5 Wochen. Und ich war im Endeffekt dann 5 Wochen zu Hause. Und erst als ich das dann hatte, die wiederholte Krankschreibung nochmal um 2 Wochen und dann nochmal um 2, also immer wenn ich wieder die neue Krankschreibung hatte, dann ging es mir wieder viel besser. Und wenn sich das wieder dem Ende näherte, also im Endeffekt habe ich daraus gelernt, man muss unbedingt den Frauen sagen, selbst wenn du denkst, es ist nur eine viel kleinere OP als jetzt ein Wiederaufbau oder was anderes, du brauchst deine 5 Wochen, einfach dein Körper braucht es. Ja. Also ich habe gespürt, mein Körper ist so schockiert, was ist passiert? Was ist passiert? Ich hatte das Gefühl, der sagt die ganze Zeit, was ist los? Was ist los? Was ist los? Mhm. Ja. Und der braucht Zeit. Und ich brauchte dann wirklich 14 Tage lang kompletten Regress. Ich konnte nur im Bett liegen, die softesten Serien gucken und Süßigkeiten essen. 14 Tage lang. Ich brauchte das von morgens bis abends. Ich brauchte so diesen Baby-Rückzugsort von, ich will an irgendwas Süßem nuckeln, ja. Und wenn es keine Muttermilch ist, dann muss es irgendwas anderes Süßes sein. Und ich brauche ganz softe Geschichten, die mir nur von alles ist gut. Ich brauche so einen kompletten Schutzraum.
Ja.
Und es war doof für mich, dass ich nicht meiner Schwester vertraut habe, die gesagt hat, Verena, das wirst du nicht schaffen. Das ist totaler Wahnsinn. Du kannst nicht nach 14 Tagen nach so einer OP wieder auf den Füßen stehen wollen. Ne? Das sind ja riesige Wunden. Ja? Und genau, also hätte ich von Anfang an mir diese 5 Wochen gegönnt, glaube ich, wäre alles viel einfacher für mich gewesen. Ich habe mir dann eben alles gegönnt, was ich brauchte. Eben dieses vollkommene Absinken auf eine Stufe eines Säuglings. Für 14 Tage habe ich mir einfach komplett gegönnt. Mir dann immer wieder diese Krankschreibung geholt für 5 Wochen durch die Unterstützung der Ärztin, die mir beschrieben hat, dass sie selbst so übergewissenhaft ist und sich deshalb, ja, mich komplett verstehen kann. Das hat mir sehr geholfen. Und dann nach 5 Wochen war es gut. Mhm. Und jetzt ist Ende Dezember, kann man sagen. Es war Ende August, September, Oktober, November. Es sind jetzt 3,5 Monate. Und ich habe zwar ein gewisses Problem mit so Wassereinlagerungen. Also ich kriege Lymphdrainage. Mhm. Aber die Einlagerungen sind nicht schmerzhaft und ich habe damit keine Probleme, aber damit keine Probleme entstehen, bekomme ich Lymphdrainage, was aber auch was sehr Schönes ist. Ne? Das ist eine sehr schöne Form der Zuwendung auch. Also ich habe nicht gar keine Probleme, weil ich eben Lymphdrainage brauche. Aber davon abgesehen geht es mir super und bin ich wieder, ja, war ich nach diesen 5 Wochen dann wieder komplett in der Kraft und einsatzfähig, also nicht komplett in der Kraft, ja. Also mein Fahrradfahren habe ich nicht so geschafft wie vorher, aber ich war wieder seelisch und körperlich wieder so verbunden und konnte wieder anfangen zu arbeiten mit gutem Gefühl und mit Zustimmung, mit innerer Zustimmung.
Ja. Ja, schön. Also hat nicht nur dein Körper die Zeit gebraucht, sondern ja vielleicht auch die Psyche, ne, um das zu verarbeiten.
Total.
Ja, schön. Schön, dass du dir die Zeit dann auch genommen hast. Und auch das sind ja Erfahrungswerte. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du das jetzt erzählt hast, dass man sich die Zeit nehmen darf und auch nehmen sollte, die ja der Körper einem ja auch schon irgendwie zu verstehen gibt, dass er die braucht, ne?
Total, ja. Und eben auch, ich würde auch jeder Frau sagen, es ist total okay, dann in so eine Phase der kompletten Hilflosigkeit und Überforderung zu fallen für eben 1, 2, 3 Wochen oder wie lange es dann eben dauert, weil ich glaube eben, dass der Körper das integrieren muss, was passiert ist. Er muss heilen, er muss das integrieren, dass ihm da ein Teil weggenommen wurde und das, ja, und dafür braucht er echt einen Schutzraum. Mhm. Und der macht, dass wir in der Phase psychisch absolut verwundbar und also im Regress, also in der Zurückentwicklung, also wie, ja eben wie ein Kleinkind, wie ein Baby fühlt man sich dann, also total hilflos, ne? Ist voll okay, ist eine Phase, Raum geben, Zeit geben, alles, was man braucht, sich nehmen und dann kommt die Kraft wieder.
Voll schön. Liebe Verena, ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Gibt es etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben?
Na, vielleicht muss ich noch, weil es wird eben oft gesagt, oh, so mutig, wurde als so mutig wahrgenommen, was ich gemacht habe. Ich finde das gar nicht, weil, also sehr mutig finde ich Frauen, die das als jüngere Frauen machen. Weil ich habe ja doch, also ich hatte 2015 die Diagnose und habe jetzt so lange gebraucht und habe eben auch diese furchtbare Erfahrung mit dem Tod meines Freundes gebraucht, um klar zu wissen, das will ich nicht. Mhm. Ja, ich will leben. Mhm. Ja, das will ich nicht. Deshalb war es überhaupt, ja, hat es nicht diesen Mutaspekt und das möchte ich praktisch einschränkend dazu sagen, dass es, glaube ich, mit Mitte 40 ja, was anderes ist, als wenn man das als 30-Jährige erfährt oder noch jünger. Ja, na genau, vielleicht will ich das noch teilen zum Thema Sex. Ne? Ich hatte natürlich Sorgen, wie ist es mit meiner Partnerschaft? Ne? Hatte natürlich Sorgen, wie ist es? Und mein Mann hat toll reagiert, er hat die wichtigsten Sachen gesagt. Er hat als erstes, also ich habe gesagt, ich möchte mir die Brüste entfernen lassen, ich bin so gefährdet. Und dann hat er gesagt, das Leben ist das Wichtigste. Das war mal die erste wichtige Antwort, die richtige Antwort. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich möchte aber gerne eine Variante wählen, wo nachher kein Busen in der Form mehr da ist wie jetzt, weil ich will kein Plastik und ich will den Körper nicht weiter zerstören. Und dann hat er das auch das einzige Richtige gesagt, nämlich, es ist dein Körper, Verena. Mhm. Das war super, das war super. Und dann war aber rund um die OP hatten wir eine schlechte Phase und haben Streit und strittig gehabt und so. Und es hat sich dann auch gezeigt, dann hat er gesagt, es ist so schwer für mich auch. Also für ihn ist es auch so schwer, wo ich dachte, das ist für dich schwer, für mich. Aber das war eben diese überhitzte Phase einfach direkt rund um die OP. Mhm. Ne? Und dann hatte ich große Angst, was passiert mit unserem Sexleben? Ne? Und dann war es so eine wunderbare Erfahrung, dass Sex einfach weiterging und dass mein Mann sich sozusagen jetzt einfach an anderen Stellen meines Körpers festhält, sage ich mal. Ja. Also es gibt so die Stellen, die sind halt besonders weiblich und da war natürlich die Brust erstmal so die erste, wo seine Hände hingingen, wo er sich praktisch wie so festhalten konnte, ne? Was so sein Ankerpunkt war. Und jetzt merke ich, seine Hände wandern so über meinen Körper und haben sich jetzt andere Ankerpunkte gesucht, die für ihn diese Weiblichkeit zum Ausdruck bringen. Ne? Und unser Sex ist genauso toll wie vorher und die Nähe, die Liebe und Dankbarkeit, die ich empfinde dafür, dass er diesen Weg mit mir geht, hat natürlich unseren Sex noch verbessert und verschönert, ne? Weil er jetzt noch mehr so seelisch noch eine größere Verbundenheit. Das hat was mit uns gemacht, dass wir das gemeinsam erlebt haben. Ne? Mhm. Also auch da, ja, will ich Mut machen, dass Sexualität ja auch ganz viel im Kopf stattfindet.
Ja, ne? Absolut.
Und dass man da echt, man findet seine Lösungen. Wir sind kreative Wesen als Menschen. Ne? Und ich hatte natürlich auch ein tolles Vorbild. Ne? Mein Vater ist mit meiner Mutter jetzt schon seit fast 50 Jahren oder 47 Jahren zusammen und sie hat eben Brustkrebs gehabt und dann wurde eine Brust entfernt und es war selbstverständlich, dass er sie nicht deshalb verlassen würde. Ne? Also klar, er liebt sie als Mensch über alles und er ist natürlich furchtbar traurig und macht sich große Sorgen, aber ja, das wäre jetzt niemals ein Trennungsgrund und wo ich ja so ein bisschen denke, also wenn das ein Trennungsgrund ist von einem Mann, ja, dann besser einen anderen Mann suchen. Mm, ne? Ja. Weil A, es ist, das Leben ist das Wichtigste und B, es ist dein Körper. Das ist der Körper der Frau. Mm, ne?
Absolut richtig. Und ich denke auch zum Thema Sexualität, ja, dass es erstens hilft, auch miteinander zu sprechen und man darf sich auch Hilfe holen. Also es ist, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht wie bei euch so von allein funktioniert, dann, ja, da gibt es ja Anlaufstellen. Ja. Und ich habe dazu zum Thema Sexualität auch schon 2 Podcast-Folgen aufgenommen. Also wer sich für dieses Thema interessiert, der darf da gerne nochmal reinhören. Da gibt es ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Anregungen, was man machen kann, wenn die Sexualität möglicherweise nicht mehr so funktioniert wie vor der Erkrankung. Liebe Verena, ich danke dir von Herzen für deine Geschichte, wünsche dir alles, alles Gute und ich finde es ganz, ganz toll, wie du es erzählt hast und ja, wie du so bist und wie du sprichst. Ganz lieben Dank.
Vielen Dank, Franziska. Dankeschön, dass du mich gefragt hast.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.